Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden.
Guten Abend, Hendrik.
Hallo, Armin.
Heute mal andersrum.
Warum auch nicht? Öfter mal was Neues.
Genau.
Ich glaube, heute ist es mal soweit, ne? Heute.
Wieder eine volle Zahl?
Ja, heute eine volle Zahl. Wir sind bei Folge 7, wenn mich nicht alles täuscht.
Mhm.
Und unsere schon seit Ewigkeiten angeteaste Folge über drehende Winde kommt heute, würde ich sagen.
Oh ja.
Gab es denn sonst bei dir irgendwas Neues, Wetteriges? Hast du noch irgendwo Follower-Gedönse?
Heute Morgen hat sich der Taupunkt hier relativ kräftig bemerkbar gemacht.
Ui, gab's Nebel?
Mhm. Ja, ordentlich.
Das erklärt, warum bei mir ein Pop-up kam mit einer Nebelwarnung für deinen Bereich.
Da brauchte ich keine Warnung mehr, das habe ich gesehen. Wenn man das andere Ende vom Grundstück nicht mehr sieht, ist entweder das Grundstück groß oder ist ziemlich neblig.
Ja, okay. Krass.
Mhm.
Ich bin noch über ein ganz witziges Ding sie gestolpert, was ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich schmeiße das mal kurz hier in den Chat. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt forscht unter anderem wohl mit verschiedenen Fluggesellschaften und verschiedenen Instituten darüber, wie man Flugrouten optimieren kann, dass sich weniger Kondensstreifen bilden, weil Kondensstreifen wohl einen signifikanten Beitrag zum Klimawandel beitragen. Und zwar nicht wegen der Abgase, sondern weil es Kondensstreifen sind.
Reflexion?
Quasi. Reflexion, so wie ich das verstanden habe, geht es wirklich darum, dass du durch diese relativ hohe Flughöhe in einer Höhe, wo normalerweise sehr wenig Wolken unterwegs sind, nämlich so 10.000 Meter ungefähr, ich meine, das ist ja wirklich Oberkante.
Ja.
Da hast du ja normal nicht mehr Bewölkung, dass du durch die Kondensstreifen da eben Bewölkung ausbringst, künstliche, und die eine Reflexion vom Sonnenlicht, was vom Weltraum kommt, an dieser Schicht nach außen hat, was natürlich ein positiver Beitrag wäre in unserem Sinne.
Ja.
Aber auch durchaus einen negativen, weil es Wärmestrahlung reflektiert, die vom Boden kommt.
Ja, das wäre dann Treibhauseffekt, oder ne?
Ja, genau. Du hast so einen Treibhauseffekt durch diese künstlichen Wolken. Und der ist wohl signifikant messbar. Und wenn ich mich recht erinnere, 70% der Klimaschädlichkeit des Flugverkehrs wohl durch Kondensstreifen kämen.
Ui.
Und man quasi jetzt versucht, durch Anpassung der Flughöhen eben Höhen zu treffen, wo die Kondensstreifen nicht so auskondensieren. Oder die Abgase nicht so auskondensieren können.
Dann brauchen sie aber mehr Sprit, wenn sie tiefer fliegen.
Oder jetzt wäre ich natürlich gerne besser vorbereitet, ne? Irgendwo hatte ich auch was gelesen gehabt, von wegen, wenn sie schneller oder langsamer fliegen, bilden die sich auch anders.
Mhm.
Und man würde es quasi schaffen, mit minimalstem höheren Spritverbrauch signifikant die Kondensstreifen zu minimieren. Das fand ich ganz aufregend.
Ja, an allen Ecken weiter forschen.
Aber sowas von.
Genau. Gut.
Wollen wir uns unserem Kernthema widmen?
Oder verschieben wir es auf die nächste Folge?
Das wäre ein sehr schöner Move. Aber ich habe Angst, dass wir dadurch unsere zwei Hörer verkraulen.
Das kann durchaus sein. Also gut. Wann fängt ein Tiefdruckgebiet meistens zum Drehen an?
Meine Überleitung, die ich machen wollen würde, käme aus unserer Gewitterfolge. Mhm. Wir haben in der Gewitterfolge drüber gesprochen, dass sich Superzellen bilden können. Und Tornados entstehen wohl fast immer aus Superzellen. Deswegen wäre das so voll die gute Überleitungsbrücke.
Okay, also wir haben eine Gewitterwolke, die sich zu einer Superzelle...
Genau, genau. Superzelle nochmal so zum Rekapitulieren ist ja nichts anderes als ein sehr, sehr großes Gewitter. Ich meine, wir hatten was mit Durchmesser so gerne mal 100 Kilometer gesagt. Mit ganz klar getrennten Aufwind-, Abwindbereichen, sehr viel Reibung, sehr hohes Schadenspotenzial durch Niederschlag und Hagel, aber eben auch durch Unmengen von Blitzen, die da rauskommen. Durch diese Größe, aber nicht durch die Corioliskraft.
Wer sagte das böse Wort?
Hast du auch automatisch eine Rotation dabei, weil automatisch relativ starke Windscherungen auftreten können.
Windscherung ist, wenn die unterschiedliche Richtungen...
Wenn Winde unterschiedliche Richtungen haben, genau. Also wenn sich die Windrichtung auf zum Beispiel relativ kurzem Höhenunterschied ändert, spricht man von Windscherung.
Okay.
Durch diese starken Auf- und Abwinde, was ja Windscherungen sind, und auch die einströmende Luft in die Superzelle von außen, was ja auch Windscherungen sind, weil es Winde aus verschiedenen Richtungen sind, die aufeinanderprallen, hast du automatisch Turbulenzen. Und diese Turbulenzen erzeugen Rotationen, meist auf sehr kleinem Raum. Wir kennen das als diese Wirbelschleppen hinter Flugzeugen zum Beispiel, da kann man da sehr schön sehen, dass sich es anfängt zu drehen. Und diese Turbulenzen werden im Grunde genommen mitgesogen von diesem mordsmäßig starken Aufwind der Superzelle. Das Gewitter zieht ja von außen aufwindmäßig immer Luft nach, um es nach oben abzukühlen und fallwindmäßig wieder runterfallen zu lassen. Und durch diese Aufwinde, das ist eindeutig die dominierende Kraft, die zieht diese ganzen Rotationen um sich herum mit nach oben. Und dadurch fängt sich so eine Superzelle auf Dauer halt einfach an zu drehen.
Also die komplette Superzelle dreht sich oder bloß kleinräumig innen drin?
Erst kleinräumig innen drin, das überlagert und addiert sich aber und irgendwann fängt an, sich die ganze Superzelle zu drehen.
Dann haben wir natürlich unseren Drehimpuls schon.
Es ist ja erstmal gar nicht so schlimm, wenn das ganze Ding rotiert, weil die Rotation ist sehr, sehr langsam. Aber du hast halt eine Art selbsterhaltenden Prozess. Du hast die Aufwinde, die Rotation bündeln. Durch die Rotation aber, wie in so einem Strudel, wird der Aufwind stabiler. Das heißt, das ganze Gewitter kann dadurch viel, viel größer werden, weil dieser Aufwind nicht mehr abreißt. Beim normalen Gewitter hatten wir das Problem, der Aufwind, dieser Zustrom der Luft, wird irgendwann durch den Fallwind gestoppt. Das Gewitter pustet sich selber aus. Die warme Luft weg quasi. Das braucht zum Überleben. Und bei so einer Superzelle sind diese Aufwinde durch die Rotation aber so stabil, dass sie von außerhalb der Superzelle, wo die Fallwinde nicht mehr hinkommen, sehr, sehr stabil Luft nachsaugen können.
Ja.
Dadurch quasi nicht mehr abgeschnitten werden können. Du hast einen Staubsauger außen, der Luft nachsaugt, der warme Luft nachsaugt und die Superzelle kann immer weiter anwachsen. Und rotiert dabei noch leicht und das ist ein Mordsvieh. So eine typische Lebensdauer von einem Gewitter, hat man gesagt, eine Stunde.
Ja, ungefähr.
Gemessen wurde 2013, 27.07.2013, eine Superzelle mit 10 Stunden Lebensdauer, die von NRW bis nach Berlin zog.
Das ist ordentlich.
Also, so eine Superzelle hat schon Potenzial.
Oh ja.
Und wie gesagt, wenn man sich das vorstellt, bis zu 100 Kilometer Ausdehnung und alle Begleiterscheinungen, die so ein Gewitter halt haben kann, das hat ordentlich Schadenspotenzial. Allerdings muss man auch sagen, eine Superzelle macht noch nicht zwangsweise ein Tornado. Nur ungefähr 10% der Superzellen produzieren auch Tornados.
Ja, bei uns in der Gegend gibt es die doch eher sehr, sehr selten.
Bei Tornado. Uns gibt es die relativ selten, aber ja, es gibt sie und sind wir mal ehrlich, durch die Klimaerwärmung werden das nicht gerade weniger.
Jetzt, ja,
weil mehr Energie in der Atmosphäre, mehr Potenzial.
Ja, in Amerika, in der Great Plains, da ist die ja ständig, ne? Aber klar, da hast du eine große Landmasse und...
Ja, die kann auch relativ warm werden da.
Mhm.
Und es ist relativ flach, das heißt, du hast auch relativ wenig Reibung.
Stimmt. Mhm. Flach war es.
Bei uns hast du ja doch...
Ja, ziemlich viele Gebirge, also Mittelgebirge vor allem.
Richtig, richtig. Ja. Da bilden sich nicht diese mega großen Tornados wie in der Tornado Alley, aber durchaus hier auch bei uns. Also
es wird mehr, ja.
Es ist noch nicht ganz klar, wie Tornados entstehen, aber so ungefähr, was man bislang weiß, die Wolkenbasis, also die Unterkante der Gewitterwolke, senkt sich ab, inklusive der Seiten, der Aufwindwirbel sozusagen, der normalerweise von außen so reinsaugt, senkt sich lokal ab, bildet eine sogenannte Wall Cloud, also wirklich eine Wand aus Wolken, die absinkt. Absinken ist wohl so eine Mischung, ist auch noch nicht so ganz verstanden von der Wissenschaft, woran das liegt, aber es scheint eine Mischung zu sein aus Drehimpuls, aus, oh Gott, wie ist das? Venturi-Effekt? Schnelle Sachen, weniger Druck? Schnelle Rotation, weniger Druck?
Venturi, ja.
Sowas und ne, quasi je schneller das Gebilde rotiert lokal, ne, wie gesagt, Aufwindschlauch rotiert und dieser Aufwindschlauch senkt sich ab, je schneller der rotiert, desto weniger Druck, also desto mehr Sog hast du. Durch diesen Pirouetten-Effekt, also es dreht sich ja, drückt das die Wolken aus der Mitte nach außen und es bildet sich wirklich ein Wolkenschlauch, wo innen drin keine Wolken mehr sind und die Wolken nur quasi außen hast.
Mhm.
Und fängt an, halt sich immer schneller und schneller zu drehen und das einzig Begrenzende dabei ist quasi die Reibung am Boden.
Und wenn du da nichts hast?
Wenn du da nichts hast, kann das ganz schön schnell werden, genau das. Und wenn das halt lang genug geht, kann dieser Schlauch bis zum Boden reichen und Bodenkontakt aufbauen. Der muss aber gar nicht mal Bodenkontakt haben, um dann schon ziemlich Schaden zu machen, weil dieser Sog einfach alles nach oben reißt. Warum es zu Bodenkontakt überhaupt kommt und wie genau, auch das weiß die Wissenschaft noch nicht so ganz, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, die Dinger zu beobachten, ohne selber Schaden zu nehmen.
Okay.
Wenn diese Wallcloud Bodenkontakt hat oder Schaden verursacht, ist das so typischerweise so ein 100 Meter breiter Zerstörungskorridor, der sich entlang der Zugbahn dieser Superzelle durchs Gelände fräst. Und die Schäden, die dabei auftreten können, werden gemessen in der sogenannten F-Skala, Fujita-Skala.
Mhm.
Die fängt bei Beaufort 12 an.
Oh Gott.
Mhm. Da ist quasi Skalenwert F1 und geht hoch bis F12. F12 entspricht ungefähr Mach 1. Also 330 Meter pro Sekunde. Das ist so dieser Skalenbereich, der von der Tornado-Skala abgedeckt wird. Wobei man auch dazu sagen muss, alles größer gleich F7 ist rein theoretisch. Das Stärkste kann quasi F6 sein. Wenn du es umrechnen willst, F entspricht ungefähr 0,26 mal dem Beaufort-Wert minus 2. Das könnte man jetzt umstellen und sich ausrechnen, was also F6 für ein Beaufort wäre.
So viel.
Richtig. Also wir sprechen ja schon über ganz schöne Windgeschwindigkeiten, die auftreten. So ein F1-Tornado als kleinstmöglicher Tornado wird halt auch als, ja, der macht zwar Schaden, aber ist schon okay, Schaden, abgehakt. Und wie gesagt, der fängt bei Beaufort 12 an. Da schlottern wir manchem schon sehr die Knie.
Das haben wir hier nicht.
Mhm. Zum Glück.
Also ich guck gerade, EF0 geht bei 104 km/h los.
Ja. Ja.
Das sind 30 Meter pro Sekunde.
Mhm. Das hatten wir so ungefähr als Aufwindgeschwindigkeit in Gewittern. Das ist ja auch was man nicht haben möchte, wenn man da reingerät.
Mhm. Das will man nicht haben, ja.
Theoretisch brauchst du aber noch nicht mal eine Superzelle für einen Tornado. Ne, wie gesagt, nur 10% der Superzellen produzieren Tornados, die ganzen restlichen Tornados die anderen Tornados entstehen einfach durch starke Windscherungen in Bodennähe. Also du hast ein Gewitter oder eine Schauerwolke, die für Aufwind sorgt und einfach Windscherung am Boden, die ja immer mal auftreten kann. Und wenn diese Windscherung halt stark genug ist, dann beginnt sich unter der Wolke alles zu drehen und zu rotieren. Dann reicht natürlich der Wirbel nicht so hoch wie bei einem Superzellentornado. Die Windgeschwindigkeiten werden nicht so hoch, die Schäden, das Schadenspotenzial ist viel geringer. Aber auch da kann sich was drehen. Und wenn ich mich jetzt nicht total verlesen habe, sind das so diese typischen Wasserhosen, Windhosen, die man immer wieder so auf Aufnahmen sieht.
Ein Staubteufel oder sowas.
Sowas, genau. Das sind alles diese, ich sag mal, Klasse 2 Tornados. Tornados zweiter Wahl.
Die kleine, grantige Schwester.
Genau. Tornado-Warnungen habe ich auch mal ein bisschen nachgeschaut. Das ist gar nicht so einfach, weil ja, du kannst zwar erkennen, ob eine Superzelle rotiert, aber nur weil Superzelle da ist, heißt ja nicht, dass ein Tornado kommt. Man schaut halt mit dem Dopplerradar, ob so Superzellen anfangen zu rotieren. Und dann gibt es eben gewisse Kriterien, wie sich dieses Radarecho ausbildet, dass man sagt, oh, hier ist ein relativ hohes Potenzial für einen Tornado in dieser Superzelle. Also man spricht vom sogenannten Hakenecho. Das ist wirklich ein kommaförmiges, hakenförmiges Echo, wo man sieht, ah, hier bildet sich was aus, was eine Rotation andeutet. Aber eine Vorhersage völlig unmöglich oder ziemlich unmöglich. Nur halt ein gewisses Risiko kannst du vorhersagen. Und wenn die entstehen, entstehen die so schnell, dass du quasi kaum Warnzeit hast. So von wegen, Achtung, in 2 Stunden hast du einen Tornado, sowas gibt's nicht.
Eher so in 2 Minuten, oder?
Richtig, genau das.
Oh, war ja.
Ja, das wäre alles, was ich zu Tornaden hätte.
Dann eine Nummer größer.
Ich würde vorschlagen, wir machen hier einen Cut, einen imaginären zumindest, und sprechen in unserer nächsten Folge dann über echte Wirbelstürme.
Also Hurricanes und Zyklons.
Oh ja.
Zyklons. Gibt es da nicht noch einen dritten auch noch?
Haha, lass dich überraschen, ich habe mich vorbereitet. Ah. Ich glaube sogar besser als über Tornados. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.